auf dich verlassen können. Wir danken dir, dass wir in dir eine feste Burg haben, einen festen Anker und ein ewiges Zuhause. Danke dafür. Amen. Guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mal wieder über Glauben mit euch reden. So, und am Anfang liste ich einfach ein paar Basics auf. So, wir alle wissen hoffentlich, dass wir aus Gnade durch Glauben errettet sind. Nicht, dass wir es uns selber zuschreiben können, sondern deswegen, weil er uns liebt, weil er uns in Christus Jesus ein neues Leben geschenkt hat und uns zurückgeholt hat in die Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, er wusste von Anfang an, was uns fehlt und was wir benötigen. Und er weiß es auch heute. Und er weiß es auch in der Zukunft. Er weiß es sogar schon, ehe wir ihn darum bitten. So steht es in Matthäus drin. Also er weiß, was wir brauchen und benötigen, ehe wir ihn darum bitten. Und er hat all dem nach seinem Reichtum in Herrlichkeit entsprochen. So steht es in Philipper. Indem er selber Mensch wurde, indem er als Gott im Fleisch vollbracht hat, was wir Menschen kommendes Opferwerk, perfektes Werk am Kreuz von Golgatha für uns. Und damit hat er ein für alle Mal vollbracht in Jesus, was zu vollbringen war. Und in Jesus, so steht es in 2. Korinther 1,20, ist das Ja und durch ihn ist das Amen auf alle Verheißungen Gottes. Auf alles, was da drin steht. Und alles, was für uns gilt, weil alles, was da drin steht, gilt für uns. Nochmal, in Jesus, in dem, was Jesus getan hat, durch die Liebe des Vaters, im Gehorsam, ist in seinem Werk, in seinem vollkommenen Werk, ist das Ja Gottes und durch ihn das Amen. Das ist was Abgeschlossenes. Und das hat er abgeschlossen, bevor jeder Bedarf bei uns entstanden ist. Weil er davor schon wusste, wie es läuft, was wir brauchen und wie es sich entwickeln wird. Das passt nicht so ganz in unsere verstandesmäßige Box hinein. Das ist auch schwer zu erklären, aber das ist das, was Gott ausmacht. Er ist vollkommen und hat ein vollkommenes Werk für uns vollbracht und hat uns in diese Vollkommenheit mit hineingenommen, zurückgebracht durch Jesus. Wir haben Christus angezogen. So steht es im 1. Korinther 15, 27. Und dadurch sind wir Teil von ihm geworden. Wir haben Anteil an seiner Fülle, an seiner Herrlichkeit, an seiner Majestät und an seinem Wesen bekommen. Und da steckt so viel drin. Wir sind mit der größten schöpferischen Kraft, wir sind mit der einzigen schöpferischen Kraft im Universum verbunden. Und im Glauben daran haben wir den Sieg, den Jesus bereits für uns errungen hat. Im Glauben. Das sagt auch Jesus in zwei Bibelstellen. Das eine ist Johannes 14, 12. Das lese ich euch vor. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Und in Markus 11, 24 sagt er, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch irgendwann einmal werden. Ja, genau. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich glaube, wir können in Christus Jesus sagen, es ist uns geworden. Es ist uns geworden. Es ist vielleicht eine Strecke manchmal von A nach B. Manchmal ist es was sofort passiert. Manchmal ist es ein Prozess und eine Wegstrecke, die wir gehen. Aber in Christus Jesus ist uns es geworden, weil er das Ja ist und durch ihn das Amen ist. Für alle Verheißungen Gottes, für uns. Das heißt, Glauben ist und bleibt der Schlüssel. Ihm zu glauben für das, was er ist, wie er ist und was er getan hat. In jeder Hinsicht. Aber was heißt es in unserem täglichen Leben? Das ist ja immer, es geht ja immer darum, dass wir das ist das Wort Gottes, aber dass wir diese Theorie auch in die Praxis umsetzen können, dass wir die PS auf die Straße bekommen. Das heißt, nach meinem Verständnis einfach, dass wir ihn mit hineinnehmen in alles. Dass wir ihn in unsere Gedanken, in unsere Worte, unsere Werke, alles, was unser Leben ausmacht, dass wir ihm Anteil an unserem Leben geben, wie er uns Anteil an seinem gegeben hat. Dass wir ihn einfach in alles mit hineinnehmen und ihm mit dem Ziel, ihm immer die erste Stelle zu geben. Den ersten Gedanken. Seine Prinzipien und seine Wahrheit, die wir da drin stehen haben, die wir regelmäßig nachlesen können, die wir auch zum Gutteil kennen, weil wir haben den Heiligen Geist in uns. Über das zu setzen, was wir so im täglichen Leben einfach erleben und was wir im Natürlichen auch wahrnehmen und erleben. Es gibt immer diese zwei Wahrheiten. Die vor unseren Augen ist, die wir sehen, wahrnehmen, erleben, durchleben und die da drin steht. Wir sollen vor der ersten nicht die Augen verschließen. Na, wir sollen nicht irgendwie weltfremd sein. Aber eigentlich sind wir weltfremd. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ja, wir leben auf dieser Welt, aber unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. In Christus Jesus zu Rechten sitzend, beim Vater. Das ist unser Platz, da ist unser Erbteil aufbewahrt. Und natürlich sehen wir das, was wir hier sehen, und wir erleben das. Aber wir sollen es im Glauben an das, was er getan hat, leben. In unseren Gedanken, in unseren Worten und in dem, was wir tun. Das ist wie so eine stete Verbindung, die wir halten dürfen mit ihm. Wie zu einem wirklich guten Freund, auf den wir uns wirklich gut verlassen können. Immer gedacht, ich erzähle euch drei Personen auf, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe mir den Joe Biden ausgesucht als Präsident der Vereinigten Staaten. Die meisten Menschen sagen, das ist der mächtigste Mann auf der Welt. Dann den Bill Gates, einer der reichsten Menschen auf dieser Welt. Und dann den Albert Einstein, wohl einer der klügsten, die es je auf dieser Welt gab. Und wir stellen uns vor, das sind unsere drei Freunde. Wirklich gute Freunde, an die wir uns wenden dürfen, wann immer wir Rat oder Hilfe brauchen. Ist cool, oder? Ich kann das rote Telefon anrufen im Weißen Haus. Ja, ich kann den Bill Gates auf seiner Farm anrufen und ich kann den Albert Einstein anrufen und sagen, hey, da fehlt nicht wirklich viel, was uns noch fehlen würde dann auf dieser Welt. Doch die Wahrheit ist aber, wir haben auch drei Freunde. Die sind aber umso mehr, der Epheser sagt, über die Maßen mehr zu tun vermögen, als wir erbitten oder gar erdenken können. Das sind unsere drei Freunde. Das ist weit über das hinaus, was diese Welt bieten kann oder uns geben kann. Die Frage ist immer nochmal, an wen wende ich mich und auf wen schaue ich? Auf das, was vor Augen ist, oder auf das, was ich mit den Augen meines Herzens sehe, nämlich auf den Geist Gottes. Paulus gibt da eine klare Auskunft dazu. Die steht im Galater 5. Da bleiben. 5,25. Das heißt, wenn wir durch den Geist, der in uns lebt, den wir empfangen haben als Beistand, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Er ist unser Beistand, er ist unser Unterpfand, das Unterpfand unseres Heils. Er ist das Wesen und die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und er hat, und das ist ein ganz entscheidendes Thema, er hat die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. So steht es in Römer 5,5. Er hat uns geliebt, auf das wir lieben können. Er hat die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen und dadurch können wir glauben. Dadurch bekommt unser Glaube Kraft. Weil was errettet, gemäß dem Wort Gottes, der durch Liebe wirksame Glaube. Steht ein paar Verse davor. In 5, 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Der mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Der durch den Heiligen Geist befeuert wird und wächst. Könnt ihr mir soweit folgen bis dahin? Das ist verständlich. Petrus sagt an anderer Stelle, nämlich im 1. Petrus 5. Er warnt uns da, indem er sagt, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft in eurer eigenen Kraft. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, durch den Glauben, den er uns in uns hineingesät hat. Der Löwe hat keine Zähne. Die hat ihm Jesus ausgeschlagen, vollständig. Das Einzige, was er tun kann, ist brüllen. Und das tut er tagtäglich in unserem Leben, mit all dem, was wir so tagtäglich auf der Welt erleben und durchleben. Und entweder, wir sind wieder an dem Punkt, entweder wir schauen auf das, oder wir schauen auf das, was Gott uns verheißen hat und in Christus Jesus beschieden hat. Nochmal, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen für alle Verheißungen. Und er weiß, was wir benötigen, ehe wir darum bitten. Und er hat dem entsprochen durch das Werk Christi, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Immer wieder zum Wiederholen. Also wenn wir das erleben wollen, was Jesus getan hat für uns, wenn wir ihm näher kommen, ähnlicher werden wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir schauen auf ihn und wir glauben ihm für das, was er getan hat. Das ist ganz einfach. Das ist jede Situation, jeder Umstand in unserem Leben ist darauf zu reduzieren. Wem schaue ich an, wem glaube ich und wem folge ich? Wir können das. Das Schöne ist, nicht so, dass wir unter irgendeiner Fuchtel stehen, die uns da beeinflusst, sondern wir sind in Christus zur Freiheit befreit. Das heißt, wir haben Wollen und Vollbringen in uns. Wir haben den Geist Gottes in uns wohnen. Das heißt, wir sind dazu befähigt, uns zu entscheiden. Aber die Entscheidung im Glauben, die nimmt er uns nicht ab. Die hat uns beim allerersten Mal nicht abgenommen, als wir uns entschieden haben im Glauben. Und die nimmt er uns auf der Wegstrecke, die er mit uns geht, auch nicht ab. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, die besten Voraussetzungen. Er hat uns das beste Equipment gegeben, durch den, der in uns lebt. Aber die Entscheidung zu treffen, das ist unser Part. Auf ihn zu schauen und ihm zu folgen, ist unser Part. Das war wie bei Petrus auf dem Wasser, oder? Also das geht auch gut. Es ging gut, solange wir auf ihn geschaut hat und auf ihn zugelaufen ist. Solange ging das gut. Das heißt auch für mich, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was passiert ist, als er nicht mehr darauf geschaut hat. Das Fakt ist, er hat darauf geschaut, auf Jesus, und er konnte das tun, was er in der Situation hat tun wollen oder müssen. Es war ihm möglich. Das zeigt, dass der Glaube eigentlich dadurch wächst, dass wir im Glauben nachfolgen. Jakobus beschreibt es sogar so, dass er, dass der Glaube dadurch vollkommen wird. Steht im Jakobus 2, 22. Ich lese das schnell vor. Ab 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Aus dem, was er getan hat, auf Jesus schauen und ihm nachfolgen, ist der Glaube vollendet worden. Und dadurch wächst er auch. Jakobus schreibt viel, viel über den Glauben. Und auf den Brief würde ich gerne noch ein bisschen eingehen. Und zwar auf das, was uns auch hindert in unserem täglichen Dasein, in unserem täglichen Leben. Was uns hindert, in dieser kindlichen Art und Weise zu glauben, wie es Jesus sagt. Ne? Also schwarz-weiß. Da hindern uns, das ist nicht verbunden mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Die geht auch nicht in die Tiefe bei den einzelnen Punkten. Aber das sind ein paar Punkte, die Jakobus da auflistet. Das erste ist, da spricht er in Jakobus 2 davon, das Ansehen der Person. Da bin ich vorhin schon kurz darauf eingegangen. Das ist der Joe Biden und der Bill Gates und der Albert Einstein und all das, was... Also in menschliche Hilfe mehr Vertrauen zu setzen als in Gott. Oder Menschen um unseres Vorteils willen auch unterschiedlich zu behandeln. Oder, das ist Kapitel 5, unsere Meinung anzupassen an das, wie gerade der Umstand ist. Ja, da heißt es, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das soll auch so bleiben, auch wenn sich die Situation ändert. Das sind keine Kritikpunkte, sondern das soll nur dazu dienen. Ich finde mich in all diesen Punkten auch immer wieder, ganz ehrlich. Mehr oder weniger, je nachdem, wie gerade das Leben läuft und wo wir gerade stehen. Wahrscheinlich finden wir uns da alle immer wieder. Aber das sind Themen, die Jakobus auflistet, wo er sagt, das sind Hindernisse im Glaubensleben. Die behindern euch. Auf der einen Seite, kindlich zu glauben. Und wenn er das tut, dann habt ihr Probleme, kindlich zu glauben. Das zweite ist, Jakobus, auch in Jakobus 2, 1 und 2, nur Hörer zu sein und nicht Täter. Oder den Glauben nicht mit Werken zu verbinden. Habe ich vorher auch schon was gesagt dazu. Das eine bedingt das andere. Jakobus sagt da, wenn jemand nur Hörer ist und nicht Täter, dann ist es wie, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet, ist weggegangen und hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Oder er, ein Kapitel weiter, beschreibt er das Zusammenspiel zwischen Glaube und Werken, zwischen Hören und Tun, damit wie der Leib mit dem Geist zusammenwirkt. Glaube ohne Werke ist wie ein Leib ohne Geist, also tot. In Kapitel 3 geht er auf, ist überschrieben mit Warnung vor Missbrauch der Zunge, also ungezügelte Zunge. Im ersten Kapitel sagt er, ja, schnelles Reden. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und er vergleicht unsere Zunge mit so einem kleinen Steuerruder, wenn wir uns ein riesengroßes Schiff vorstellen, mit so einem kleinen Steuerruder, was das Riesenschiff aber in die eine und in die andere Richtung lenkt. Das heißt, auf unsere Worte gilt es einfach zu achten. Wir können wirklich glauben in unserem Herzen und können im Glauben empfangen und das, was wir aussprechen, uns wieder abschneiden. Wir fallen nicht raus aus der Gnade Gottes und er liebt uns dennoch. Und er sagt sofort, nimm einen neuen Anlauf mit mir, es ist kein Problem. Die Gnade ist jeden Tag neu und es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Aber wir können uns mit dem, was wir rausplappern, sei es jetzt im Zorn oder sei es im Affekt oder einfach schnell unbedacht, können wir uns von dem Segen, den wir eigentlich in Jesus Christus empfangen haben, abschneiden. Oder zumindest entfernen. Paulus sagt dazu im Epheser, ein ziemlich gutes Wort, da heißt Epheser 4,29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Knäckebrot, gell? Kein faules Wort komme aus eurem Mund, in keiner Situation, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Aber wir können das. Und je mehr wir das tun, umso mehr bekommt Glauben Raum und wächst. Dann danach geht Jakobus direkt von der Zunge zu Streit und Unvergebung. Auch ein Thema. Also wir bauen immer nur die Brücke, ne, zu das Glauben, der Schlüssel ist in unserem Leben. Und wir sind gerade dabei, was sind mögliche Hindernisse oder Barrieren, die wir überspringen dürfen oder zur Seite räumen dürfen. Streit und Unvergebung steht im gleichen Kapitel als zweites. Und ich glaube, da brauchen wir nicht viel sagen. Da ist die Bibelstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, in Markus 11,24 bildhaft dafür. Ich lese die nochmal vor. Da heißt es, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nächster Vers. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Steht direkt im nächsten Vers. Heißt, da wo ich mich, das heißt nicht, dass es nicht mal eskalieren kann. Ich glaube, das ist rein menschlich, oder? Das ist auch normal. Davor waren wir auch nicht bewahrt. Aber ich glaube, da, in dem Punkt geht es darum, Luther sagt ja auch, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen auf meinem Kopf. Ja? Also da geht es um anhaltenden Streit und anhaltende Unvergebung. Eine Haltung, eine innere, die dann Bitterkeit bewirken. Das wissen wir selber, was Bitterkeit dann, wie sich das auswirkt. Das ist ein Hindernis. Und das hindert uns direkt, das zu empfangen, was wir im Glauben eigentlich empfangen dürfen und können. Dann geht der Jakobus in 5 auf das Vertrauen ein. Meine Bibel zu. Und zwar, auf was vertraue ich? Da heißt es Vertrauen auf irdische Güter. Sagt Jesus auch ganz deutlich in der Bergpredigt, er sagt, macht euch darüber keine Gedanken, sorgt euch darum nicht. Ich weiß, was ihr braucht und was ihr bittet. Und ehe ihr darum bittet, habe ich dem, also wusste ich es schon, habe ihm schon entsprochen. Und im Glauben dürft ihr es empfangen. Also macht euch da keine Sorgen. Das ist auch in dem Gleichnis vom Seemann, beschreibt er das. Beschreibt diesen Bereich, das Vertrauen auf die irdischen Güter, mit dem Saatgut, was unter die Dornen gesät ist. Da, wo die Sorge des Zeitalters, der Betrug des Reichtums diese Saat ersticken und nicht hochkommen lassen. Und eine ganz interessante Stelle, die aber logisch ist, ist da im Timotheus, im 1. Timotheus 6. Da heißt es 6 ab 17, das lese ich euch einfach vor, mit den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, Gebiete. Und reich sind wir in unseren Breitengraden hier alle. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir wissen alle nicht, was es heißt, kein fließendes Wasser zu haben, kein Dach über dem Kopf zu haben, keine Zentralheizung zu haben, einen ganz leeren Kühlschrank zu haben, wo gar nichts drin ist, nicht ausreichend Kleidung zu haben. Also das ist für uns mehr oder minder eine Selbstverständlichkeit und sogar auch in unserer sozialen Absicherung abgedeckt, wenn es mal schief läuft. Also da können wir uns alle mit reinnehmen. Den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlaufgebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, und es kommt ein entscheidender zweiter Teil des Satzes, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also das wirkliche Leben ist das, was wir in Christus Jesus haben. Und da ist die ganze Herrlichkeit Gottes drin. Und das ist weitaus mehr als wie irdische Güter, auf die wir uns stützen wollen oder manchmal stützen. Jakobus geht weiter und am Ende geht er dann auf ein spannendes Thema ein, da heißt es dann Ermahnung zum Ausharren. Das heißt, ich habe das für mich interpretiert mit Ungeduld. Also wir sind bei Hinderungsgründen. Ungeduld und eigene Vorstellung. Da finden die mich sehr oft wieder drin. Ich bin grundsätzlich, ist Geduld nicht meine Stärke. Und ich bin sehr stark darin, eigene Vorstellungen zu entwickeln. Manchmal ist es das, oder? Manchmal läuft es doch anders, wie wir es erwartet, erhofft und erbeten haben. Und dann dauert es auch noch länger. Und dann haben wir eine Möglichkeit, entweder ausharren oder ausharren. Ja? Entweder lamentieren, ja? Ungeduldig sein oder trotzdem in der Situation an Gott festzuhalten und ihm Ehre zu geben. Einfach dran zu bleiben, ihm Dank zu opfern. So beschreibt es Psalm 50, 23. Manchmal ist es ein Dank opfern. Es ist nicht jeder Dank, der über unsere Lippen kommt, glaube ich, ist aus einem freudigen, überfließenden Herzen. Manchmal ist es auch eine Aufgabe, ihm Dank zu opfern in einer Situation, wo Spannung drin ist. Aber das Wort Gottes sagt, dass da, wo wir ihm Dank opfern, da verherrlichen wir ihn, da ehren wir ihn und da bahnen wir einen Weg. Wir bahnen nicht Gott einen Weg, wir müssen Gott keinen Weg bahnen, sondern wir bahnen uns einen Weg in unserem Herzen. So, das war in der Kürze die Dinge, die uns potenziell hindern können an diesem einfachen Glaubensleben. Und die Frage am Ende ist die gleiche wie ganz am Anfang. Auf was schaue ich? Glaube ich ihm in jeder Situation meines Lebens, dass er Gott ist? Dass er alles gut gemacht hat und mich durch seine Gnade und das Werk von Jesus in seinen perfekten Plan aufgenommen hat, mir Anteil an seinem Reich und seinem Erbe gegeben hat, mich vorherbestimmt hat, mich berufen hat, mich gerecht gemacht hat, sich in mir verherrlicht hat und mich gesalbt und mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat? Und schaue ich darauf? Oder, wie gesagt, schaue ich auf die anderen Dinge, die zwar existent sind und die Teil dieses Lebens sind, über die ich aber, wie so auf dem Topf, einen Deckel drauf machen kann, den Deckel des Glaubens. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe in der Vorbereitung mir gedacht, also ich habe mich bei diesen ganzen Hinderungsgründen, wie schon gesagt, ich habe mich da mehr oder weniger in allen immer wieder selber gefunden. Da fällt mir zu jedem Punkt was ein. Und die Frage ist, oder die Einladung ist, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann würde ich gern, dass wir zusammen beten. Dass wir da wirklich, ich glaube, dann ist es gut, unserem Papa ein Signal zu geben und zu sagen, hey, ich gebe dir das. Und ich möchte über diese Hürde drüber springen, möchte dieses Hindernis nehmen oder möchte es mit dir ausräumen und möchte in dem Punkt, wo ich vielleicht gehindert bin oder mich habe hindern lassen, wieder ganz kindlich glauben. Wieder anfangen, ganz kindlich zu glauben. So wie der Petrus. Als er ausgestiegen ist. Da war er völlig unaffektiert in dem Moment. Da hat er gesagt, hey, lass mich zu dir kommen. Und es ging. Ich danke dir, Jesus, dass du genau weißt, wo wir stehen, dass du jeden Einzelnen kennst, was du weißt, was in seinem Herzen, in ihrem Herzen vorgeht. Ich danke dir, dass du mit einem Lächeln auf uns schaust, mit Freude und Zuversicht. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und ein liebender Vater, zu dem wir alle Zeit kommen dürfen. Zu dessen Thron der Gnade wir jederzeitigen Zugang haben. In dessen Arme uns Barmherzigkeit erwartet und Gnade zu jederzeitigen Hilfe. Danke dafür. Amen. Wie gesagt, wenn jemand gebeten möchte, dann